Games und Politik. Teil 2. Von Regeln, Ideologien und Spielmechaniken. Ein Beitrag von Tim Baumann.
Hey und willkommen zum zweiten Teil von Games und Politik. Diesmal geht es darum, welche politische Bedeutung Spielmechaniken haben. Wenn darüber gesprochen wird, geht es ja häufig um die Darstellung von Hakenkreuzen in Spielen. Darf man das eigentlich? Oder um Sexismusdebatten, etwa dass Frauen in Games total klischeehaft abgebildet werden. Der ein oder andere kennt es sicherlich, die eiserne Bikini-Ritterrüstung. Völlig unpraktisch, schützt vor keinem einzigen Pfeil, sieht aber sehr sexy aus. Was viele nicht wissen, die größte politische Brisanz haben Games aber da, wo man es nicht vermuten würde, nämlich in ihrer Mechanik. Wer hätte das gedacht? Auch bei einem scheinbar so unverfänglichen Spiel wie Tetris. Tim Baumann hat sich mal näher angeschaut, wie Spielmechaniken funktionieren.
Unbarmherzig fallen genau die falschen Steine, während die Spieler voller Ungeduld auf ihn warten. Den einen, den einzigen, den heiligen Langen, um endlich wieder vier Reihen auf einmal auflösen zu können. Tetris. Für unzählige Spieler weltweit ist der Klassiker mit seinem zeitlosen Design und der Ohrwurmmusik nach wie vor eines der besten Spiele, die je entwickelt wurden. Dass das Spiel auch eine politische Dimension haben könnte, erscheint aufgrund der abstrakten Bildsprache und der fehlenden Erzählebene zunächst völlig absurd. Entsprechend viel Spott erntete die Spieleforscherin Janet Murray auch für ihre politische Deutung von Tetris, wie Dr. Hans-Christian Schmidt vom Cologne Game Lab erklärt.
Nun, es gibt ja diese ganz berühmte Interpretation von Tetris, dass Tetris im Grunde genommen den Workload eines westlichen Schreibtischarbeiters simuliert, auf den immer wieder mit jedem Bauklotz neue Aufgaben hereinprasseln. Und man muss ihn immer wieder clearen, also man muss diese Steine auflösen und dann kommen wieder neue Steine rein.
Sicher, mit ihrer Narration vom westlichen Schreibtischarbeiter hat sich die Spieleforscherin Janet Murray in den 90er Jahren weit aus dem Fenster gelehnt. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass Tetris in der Sowjetunion entwickelt wurde. Ganz wegwischen lässt sich ihre Argumentation aber nicht.
Natürlich, man kann vieles in vieles reinlesen, aber die Mechanik des Abarbeitens, des Lösens, des Unterzeitdruckagierens, das lässt sich auch so lesen, wenn man das möchte.
Und das hat vor allem einen gewichtigen Grund. Games sind als Kulturprodukt per se politisch. Während das abstrakt designte Tetris aber eine Vielzahl von Deutungen eröffnet, enthalten Spiele, die ihre Mechaniken mit konkreten Erzählungen aufladen, eindeutigere politische Botschaften. Das zeigt sich zum Beispiel im Spiel Democracy 3. Hier werden die Spieler zum Präsidenten einer Nation und müssen über Gesetzesänderungen versuchen, politische Krisen wie Massenarbeitslosigkeit oder Umweltverschmutzung zu überwinden. Unter der offensichtlich politischen Darstellungsebene liegen hier aber auch in der Mechanik, also in den programmierten Zusammenhängen zwischen Spielentscheidung und Konsequenz, politische Ideologien verborgen. So ist die Todesstrafe in Democracy 3 beispielsweise ein effektives Mittel, um die Kriminalitätsrate zu senken. Eine Logik, die im Spielsystem einprogrammiert ist, weil die Spieleentwickler diese Kausalität, ob sie sie gutheißen oder nicht, in ihren Köpfen hatten. Die in der realen Welt aber durch vielfache Studien ausdrücklich widerlegt werden konnte. Innerhalb des Systems Democracy 3 erleben die Spieler aber nun, dass die Todesstrafe ein funktionales Mittel gegen Kriminalität ist. Und das ist problematisch. Denn einmal im Spiel implementiert, können diese Parameter auch nicht mehr diskutiert werden. Ein Computerspiel ist immer ein festes System aus Regeln und klar definierten Prozessen, die einer bestimmten Mechanik folgen. Gerade durch diese Form eignen sich Computerspiele besonders gut dafür, Prozesse aus der realen Welt nachzustellen und anschaulich zu machen, so der Spieleforscher Ian Bogost in seinem Aufsatz Die Rhetorik von Videospielen.
Videospiele können Aussagen über die Welt treffen. Aber wenn sie das tun, tun sie es weniger durch Sprache oder Text, nicht einmal mit Bildern. Videospiele argumentieren durch Prozesse.
Diese für Computerspiele einzigartige Rhetorik nennt Ian Bogost Prozeduralität. Hans-Christian Schmidt erklärt.
Prozeduralität bezeichnet eigentlich die Simulation von bestimmten Abläufen, von bestimmten Prozessen. Und das ist eben etwas, was Spiele ganz besonders gut können, indem sie Spielmechaniken einsetzen.
Diese Spielmechaniken sind das, was die Spieler in Gang setzen, wenn sie Knöpfe drücken. Wenn Sie also zum Beispiel in Democracy 3 einen Regler verschieben, erhöhen Sie die Mehrwertsteuer. Allerdings führt das im Spiel nicht nur dazu, dass die Staatskasse klingelt, sondern auch zu wachsender Armut und Unzufriedenheit bei bestimmten Wählergruppen. Denn
indem ein Prozess angestoßen wird, wird meistens eben auch ein bestimmter anderer Prozess angestoßen. Und so schließt sich eben so eine Art Regelkreislauf, so eine Art System, wird dadurch in Gang gesetzt.
Sind Games also schon durch ihre Form pure Propagandamaschinen?
Man kann diesen Ansatz von Ian Bogost durchaus vorwerfen, dass da drin steckt, dass auf diese Art und Weise politische Ansichten eigentlich nur reproduziert werden und ein spielmechanisches System nur darauf ausgerichtet wird, eine politische Überzeugung an den Spieler zu adressieren.
Damit werde man Ian Bogosts Modell aber nicht gerecht. Entscheidend ist nämlich, dass die Spieler innerhalb der vom Spiel gesetzten Parameter und Modelle über Entscheidungsfreiheit verfügen. Zumindest in guten Spielen. Die Grenzen dieser digitalen Spielräume können sie durch das Spielen selbst erkunden. Damit aus Games aber eben keine Propagandamaschinen werden, ist es auch nötig, sie kritisch analysieren zu lernen, wie Ian Bogost schreibt.
Die Art von Technologiekompetenz, die prozedurale Rhetorik bietet, wird für Kinder und Erwachsene gleichermaßen immer wichtiger. Da sich unsere kulturelle Aufmerksamkeit von linearen Medien wie Büchern und Filmen hin zu prozeduraler Software und Spielen verschiebt, müssen wir bessere Kritiker dieser neuen Medien werden.
Und das gilt gleichermaßen für Gamer, Game Designer und Feuilletonisten.
Ein kompetenter Umgang mit prozeduraler Software und Spielen will gelernt sein. Aber auch ein Gefühl für fragwürdige politische Inhalte, die sich in Gamer-Communities ausbreiten, wird immer wichtiger. Denn spätestens seit den Anschlägen von Halle und Christchurch ist klar, die Szene hat ein Problem mit Rechtsextremismus. In der nächsten Folge von Games und Politik geht es im Gespräch mit Kulturwissenschaftler Christian Huberts darum, wie Rechtsextreme Gaming-Gemeinschaften unterwandern.